Hallo und herzlich willkommen zu meinem Format Hops genommen und zur 12. Folge. In meinem Format Hops genommen sprechen wir über aktuelle politische Themen und über Populismus und auch Rechtsextremismus. Es geht uns also auch um die Rolle der demokratischen Parteien und generell um die Frage, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Hops genommen erscheint jede Woche in voller Länge auf YouTube und auch als Podcast Folge über alle bekannten Kanäle und natürlich auch als Snippets auf Instagram und TikTok. Folgt mir gerne also auch hier für mehr. Fangen wir aber an mit Folge 12. Ab geht's. Wir haben bereits in Folge 5 über Pascha-König Friedrich Merz gesprochen und darüber, dass er offenbar ein Problem mit Frauen hat. Und damit ist nicht nur gemeint, dass ein Großteil der Frauen Merz nicht wählen würde.
Warum denken Sie,
nein, nicht nur,
kommen Sie bei Frauen nicht so gut an?
Das ist eine These, die so in dieser Allgemeinheit gar nicht stimmt.
Doch, Friedrich, tatsächlich würden dich nur 9% der jungen Frauen zum Kanzler wählen. Warum ist das so? Nun ja, Friedrich Merz ist seit Jahrzehnten bekannt dafür, dass er nicht gerade ein Verfechter von politischer, rechtlicher und gesellschaftlicher Gleichstellung zwischen Männern und Frauen ist. So stimmte er beispielsweise im Jahr 1995 gegen das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz, das eine Liberalisierung beim Abtreibungsrecht vorsah. Im Jahr 1997 stimmte Merz gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe. Vor kurzem äußerte er sich kritisch dazu, ein Kabinett unter seiner Führung als Kanzler paritätisch, also 50-50, bestehend aus Männern und Frauen zu besetzen und führte als Grund dafür paternalistisch auf, dass man Frauen damit ja keinen Gefallen tun würde. Und die Äußerungen von Merz, in denen er Frauen abspricht, das gleiche Selbstbewusstsein wie er als Mann zu haben, weshalb er ja locker in ein Taxi steigen kann mit einem Fahrer, der eine Kufia, also ein sogenanntes Palästinensertuch, trägt und Frauen eher nicht, haben wir schon ausgiebig in Folge 5 auseinandergenommen.
Weil ich als Mann vielleicht ein anderes Selbstbewusstsein habe.
Und auch mit der jüngsten Äußerung wird Friedrich Merz nicht dafür gesorgt haben, dass er für mehr Frauen wählbar wird. Im Gegenteil. Im Bundestag gibt es nämlich einen parteiübergreifenden Gruppenantrag, der demnächst im Bundestag eingebracht wird, der Schwangerschaftsabbrüche bis zur 12. Woche entkriminalisieren will. Denn Achtung, im Jahr 2024 sind Schwangerschaftsabbrüche zwar möglich, aber nur, weil sie straffrei sind. Rechtlich gesehen sind Abtreibungen immer noch ein Straftatbestand nach § 218 und damit formal eigentlich noch verboten. Genau diesen veralteten Paragraphen will man endlich streichen und darüber empört sich Friedrich Merz gewaltig. Schaut selbst.
Den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches abzuschaffen. Das ist, wie Sie alle wissen, der Straftatbestand gegen den Schwangerschaftsabbruch. Dieser Gruppenantrag trägt auch die Unterschrift des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Der Bundeskanzler, der hier von Unterhaken und Solidarität und Gemeinsinn und Zusammenhalten spricht, stellt mit seinen Genossinnen und Genossen aus der SPD, mit weiteren Mitgliedern des Deutschen Bundestages, aus der Grünen Fraktion und aus der FDP einen Gruppenantrag zu einem Thema, das wie kein zweites das Land polarisiert, das wie kein zweites geeignet ist, einen völlig unnötigen weiteren gesellschaftspolitischen Großkonflikt in Deutschland auszulösen. Ich bin wirklich entsetzt darüber, dass derselbe Bundeskanzler, der immer wieder vom Zusammenhalt, vom Unterhaken und von Gemeinsinn spricht, mit auf der Liste dieses Gruppenantrages mit seiner Unterschrift erscheint, den Paragraphen 218 jetzt noch im Schnellverfahren zum Ende der Wahlperiode abzuschaffen. Das ist skandalös, was der Bundeskanzler da macht und ist das Gegenteil von dem, was er uns in seiner Regierungserklärung am Mittwoch hier wortreich vorgetragen hat.
Friedrich Merz hält also die Abschaffung der Strafbarkeit von Abtreibungen für Frauen für skandalös und bezeichnet dieses Thema als gesellschaftlichen Großkonflikt. Heißt im Umkehrschluss also, Merz will, dass der Straftatbestand für Schwangerschaftsabbrüche für Frauen im Strafgesetzbuch genauso bestehen bleibt. Das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen. Friedrich Merz erdreistet sich allen Ernstes, Frauen die Selbstbestimmung über ihren Körper und dazu gehört auch die Entscheidung, abzutreiben, abzusprechen. Nichts anderes ist das. Auch seine Darstellung, dass das jetzt ein Schnellschuss sei, ist völlig absurd. Seit vielen Jahren wird in der Politik und Gesellschaft über dieses Thema gesprochen und diskutiert. 2023 wurde sogar extra für diese Frage von der Bundesregierung eine Expertinnenkommission eingesetzt, die genau diese Entkriminalisierung fordert. Ja, und von wegen skandalöser gesellschaftlicher Großkonflikt oder Affront gegen den Großteil der Gesellschaft, wie Merz behauptet. Die überwältigende Mehrheit der Deutschen ist dafür, diesen unsäglichen Paragraphen 218 endlich abzuschaffen. Satte 80% der Deutschen wollen, dass 218 endlich Geschichte ist. Fragt man sogar nur CDU-CSU-Anhänger, sind es immer noch satte 77,6%, die gegen den Paragraphen 218 sind. Wo genau ist hier der gesellschaftliche Großkonflikt, Friedrich? Es gibt keinen Großkonflikt, sondern einen gesellschaftlichen Konsens zu diesem Thema. Und es wäre die Aufgabe des Bundestages, diesen auch durch politisches Handeln abzubilden. Aber natürlich ist das nicht möglich mit Friedrich Merz. Egal ob Flüchtlinge, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Bürgergeldempfänger oder Frauen, die alte Masche von Pascha Merz ist es, sich eine Minderheit nach der nächsten vorzunehmen und mit dem kleinen Populismus einmal eins hier künstlich einen Kulturkampf zu schaffen, den es in dieser Form so gar nicht gibt. Das ist nicht nur dreist, sondern auch aus Perspektive der Zielsetzung einer starken Demokratie brandgefährlich. Aber es ist nicht nur die Merz-CDU, sondern insgesamt erscheint das konservativ-reaktionäre Lager höchst nervös zu sein, wenn es um die Zielgruppe der Frauen geht. Besonders absurd war die jüngste Berichterstattung. Der Fokus erhob in einem Artikel schwere Vorwürfe gegen die SPD. So hat der Fokus berichtet, die SPD plane eine Kampagne, in der 100 Frauen in kurzen Clips erzählen, warum sie Angst vor Friedrich Merz hätten. Die offenbar einzige Quelle war ein CDU-Insider. Nichts an dieser Information stimmte, aber offenbar wurde sie nicht noch einmal geprüft, sodass der Fokus schließlich kleinlaut zurückrudern musste. Zitat: Wir gehen inzwischen nicht mehr davon aus, dass es strategische Überlegungen der SPD in der von uns ursprünglich dargestellten Art gegeben hat. Frauen wird offenbar von konservativer Seite aus weder zugetraut, über ihren eigenen Körper entscheiden zu können, geschweige denn, sich selbstständig eine kritische Haltung zu frauenskeptischer Politik bilden zu können. Wow. Einfach wow. In der Zwischenzeit hat übrigens der rechte Kanal von Julian Reichelt News diese Desinformation des Fokus aufgegriffen und verbreitet sie bis heute munter weiter. Eine frauenfeindliche, faktenfreie Kampagne, die spalten und verunsichern soll. Das alles macht deutlich, es geht bei der Neuwahl am 23. Februar auch um die Frage, ob der nächste Bundeskanzler und die nächste Bundesregierung sich aktiv für die rechtliche, politische und gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen einsetzt oder ob es im Gegenteil zu Rückschritten für Frauen kommt. Mit Friedrich Merz als Kanzler würde ein Frauen- und Gesellschaftsbild ins Kanzleramt einziehen, das nicht nur rückständig ist, sondern Frauen realpolitisch schaden würde. Wir sehen an der Entwicklung in anderen demokratischen Ländern, in denen Rechtspopulisten zunehmend an Einfluss gewinnen, dass neben Geflüchteten, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, queeren Menschen auch Frauen zu den Gruppen gehören, die in ihren Rechten systematisch eingeschränkt werden. Auch in dieser Hinsicht heißt es also am 23. Februar bei der Neuwahl: Augen auf bei der Wahl. Wer sich das Spiegel-Spitzengespräch mit Verkehrsminister Volker Wissing angeschaut hat, dem wurde da schon durch zahlreiche Andeutungen deutlich, dass Lindners Ausstieg aus der Ampel kein Produkt von ein, zwei Verhandlungsabenden war, sondern sich lange davor angebahnt hat.
Dass Olaf Scholz am Abend quasi dieser Trennung über den Kollegen Lindner gesagt hat: Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Können Sie diesen Vorwurf von dem, was Sie mitbekommen haben, nachempfinden?
Das ist ein harter Satz, aber auch hier, ich mache mich zum Richter, wenn ich diese Frage beantworte, möchte ich nicht.
Sie waren auch mal Richter.
Das stimmt, aber ich möchte an der Stelle nicht den Stab brechen, da bitte ich um Verständnis. Es ist aber so, dass in einer Regierung, natürlich, wenn man eine Regierung eingeht, man ein Vertrauensverhältnis begründen muss. Und dass man auch sich umeinander kümmern muss in einer Regierung. Jeder braucht den anderen. Das wurde in dieser Bundesregierung von Anfang an nicht verinnerlicht, auch nicht gelebt. Und es gab sehr viel Bereitschaft, Trennendes zu erarbeiten, Keile zu treiben, auch spitze Stiche zu setzen. Diese Dinge sind aber alle öffentlich wahrnehmbar gewesen, deswegen muss ich gar nichts dazu sagen.
Sie hätten sich gewünscht, wenn man mehr einander gegönnt hätte.
Ja, und wenn man Gemeinsames gesucht hätte statt Trennendes und wenn man auch einander stärker unterstützt hätte.
Wissing antwortet nicht auf die Frage und beantwortet sie damit doch. Auch er ist der Ansicht, dass die FDP vor allem Trennendes gesucht hat. Auch Christian Lindner war einige Tage vor dem Ampelbruch im Spiegel-Spitzengespräch und auch hierzu spricht Wissings Reaktion Bände.
FDP-Chef Lindner saß genau 6 Tage vor seinem Rauswurf auf dem Stuhl, auf dem Sie gerade sitzen. Und dort habe ich ihn mit dem Szenario konfrontiert, das letztlich auch eingetreten ist. Wir schauen mal ganz kurz rein. Dass Sie es darauf anlegen, von Olaf Scholz rausgeschmissen zu werden, ist eine weitere Erzählung. Was entgegnen Sie darauf?
Ich sage Ihnen noch einmal, ich stehe für solche spielerischen Sachen bei wirklich allem Verständnis für jede Frage ungern zur Verfügung, weil ich auch selber keine Freude daran habe. Wir sind in einer ernsten Situation in unserem Land und ich finde, dass es auch eine Aufgabe für den politischen Journalismus ist, die Ernsthaftigkeit durch Debatten zu begleiten, die argumentativ sind und nicht mit oberflächlichen Gerüchten von ein paar Leuten in Berlin-Mitte, die sich nicht für Inhalte interessieren wollen und deshalb nur solche Metadebatten führen.
Wie gesagt, das war 6 Tage vor dem Ende. Am selben Abend ist dieses Wirtschaftspapier von Christian Lindner herausgekommen. Was glauben Sie, zu diesem Zeitpunkt war er da entschlossen, ein Ende der Ampel herbeizuführen oder war er da noch offen, auch für eine gemeinsame Zukunft bis zum Ende der Legislatur?
Dazu möchte ich mich nicht äußern.
Weil Sie es wissen, aber sagen, es ist besser, das nicht öffentlich zu sagen?
So kann man das vielleicht formulieren.
Nun ist durch eine Recherche der Zeit ans Tageslicht gebracht worden. Lindner war nicht nur wenige Tage vor dem Ampelbruch bereits klar, dass er die Ampel zum Implodieren bringen will, sondern die FDP hat den Bruch der Ampel wochenlang vorbereitet. Diese destruktive Mission haben sie ausgerechnet D-Day genannt, womit historisch die alliierte Invasion der Briten, Kanadier und der US-Amerikaner in der Normandie am 6. Juni 1944 gegen Hitler-Deutschland bezeichnet wird. Also auch in dieser Hinsicht ein ziemlich verrücktes Selbstverständnis. Nach Recherchen der Zeit hat sich Lindners Mission D-Day wie folgt dargestellt. Bereits am 29. September hat sich die FDP-Spitze unter Lindner getroffen und spielt 3 Szenarien durch. Erstens weitermachen wie bisher, zweitens Scholz dazu bringen, die Vertrauensfrage zu stellen und drittens einen Rauschmiss zu provozieren. Hier entsteht an diesem Abend auch die Idee, das Ende der Ampel wirklich auch zu provozieren. Mission D-Day ist geboren und zwar im September. Am 6. Oktober beschloss die FDP-Spitze deshalb, jede Gesetzesinitiative zu blockieren und die Behauptung öffentlich zu verbreiten, dass mit SPD und Grünen keine Wirtschaftswende möglich sei. Am 14. Oktober trifft sich die FDP-Spitze wieder. In einer PowerPoint-Präsentation wird ein Zeitstrahl an die Wand geworfen. Nach Zeitrecherchen bestätigen Teilnehmer, dass am Ende dieses Zeitstrahls ein fixer Zeitpunkt für das Regierungsende stand. Lindner soll in diesem Treffen deutlich gemacht haben, dass die Ampel enden müsse. Zitat, er könne diese Fressen nicht mehr sehen. Am 1. November veröffentlichte der Stern schließlich das 18-seitige Papier Lindners zur Wirtschaftswende, das bewusst zentrale rote Linien von SPD und Grünen überschreitet. Und wir haben ja auch schon in Hops genommen drüber gesprochen, das ist nicht nur ein Positionspapier von Lindner gewesen, sondern ganz klar ein Trennungs- und Eskalationspapier, das eben, und das deutet ja auch die Zeitrecherche an, eben die Ampel zum Implodieren bringen sollte. Und schließlich kommt es am 6. November, wie Lindner es geplant hat. Er beharrt auf sein FDP-Purpapier, will keinen Schritt in Richtung Erklärung der Notlage gehen, um mehr Geld trotz Schuldenbremse möglich zu machen und wird schließlich vom Bundespräsidenten entlassen. Gleichzeitig hat Lindner, wie auch im Spiegel-Spitzengespräch, in jede Kamera gelogen und so getan, als gäbe es keinen strategischen Ausstiegsplan, als sei er weiter konstruktiv, gesprächsbereit und lösungsorientiert, als würde es ihm tatsächlich um das Land und nicht um seine eigene Partei oder seinen Arsch gehen. Wie sich jetzt durch die Zeitrecherche herausstellt, all seine Beteuerungen waren nichts, aber auch gar nichts wert. Erik Flöge bringt es mit diesem Tweet gut auf den Punkt. Zitat: Der Zeitartikel über die Strategie der FDP, die Koalition aus Eigennutz zu zerstören, zeigt: erstens, die FDP ist intrigant gegen Partner, zweitens, sie ist intrigant gegen Volk und Staat und drittens, sie ist intrigant untereinander, selbst in der engsten Führung, denn sonst stünde das alles nicht in der Zeitung. Trümmertruppe. Bleibt angesichts dieser, ich kann es nicht anders ausdrücken, Volksverarsche durch Lindner nur zu hoffen, dass sich die Wählerinnen und Wähler diese Täuschung der FDP am Wahltag merken. Ich bin da ganz klar, so ein respektloses Vorgehen der Bevölkerung und auch dem Amtseid gegenüber hat im Bundestag absolut nichts zu suchen. Der sächsische CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz, der den Antrag auf ein AfD-Verbotsverfahren, der bald im Bundestag abgestimmt wird, initiiert hat, hat nun angekündigt, dass er zum Schutze seiner Familie nicht weiter für den Bundestag kandidieren wird. Seit Jahren ist Wanderwitz eine kritische und wichtige Stimme aus dem Osten gegen den erstarkten Rechtsextremismus. Seit Jahren ist er deshalb Zielscheibe von rechtsextremen Angriffen. Eingeschlagene Scheiben des Wahlkreisbüros, verhöhnt bei Auftritten, massive Anfeindungen im Netz. Er selbst schreibt, Zitat, die Angriffe der brutalen Schreihälse sind immer heftiger geworden. Wir haben es als Zivilgesellschaft nicht geschafft, den Abgeordneten den Rücken zu stärken. Immer mehr Demokraten, auch auf lokaler Ebene, hören aus ähnlichen Gründen auf. Es ist ein absolut bedenkliches Warnzeichen für den Zustand unserer Demokratie und es ist auch eine große gesellschaftliche und politische Niederlage der demokratischen Mehrheit, dass es überhaupt möglich geworden ist, dass Nazis in vielen Teilen dieses Landes überhaupt ein solches unwidersprochenes Drohpotenzial aufbauen können und Demokraten zum Rückzug zwingen. Auch an denjenigen, die bleiben, wird diese Entwicklung nicht spurlos vorbeigehen. Wie frei äußern sich Menschen, die zwar bleiben, aber sich dennoch vor rechts fürchten? Wenn gesagt wird, es ist 5:12, dann ist genau so etwas gemeint. Das kann sich eine Demokratie und eine demokratische Mehrheitsgesellschaft einfach nicht gefallen lassen. Jede Woche ehren wir Menschen mit einer offiziellen Hopsgenommen-Tasse, die im Kampf gegen Rechtsextreme und Populisten Vorbild sind und sich für die Stärkung unserer Demokratie verdient gemacht haben. Die Auswahl erfolgt auf Grundlage eurer Vorschläge und deshalb auch weiterhin der Aufruf, immer wenn euch Menschen einfallen, die genau das aktuell machen und ihr meint, die sollten durch eine Hopsgenommen-Tasse mehr Aufmerksamkeit und Support bekommen, dann kommentiert eure Vorschläge auf YouTube und auch auf Instagram. In dieser Woche geht die Hopsgenommen-Tasse an CDU-Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz. Wir haben gerade über ihn gesprochen. Er ist seit vielen Jahren eine wichtige Stimme im Osten gegen Rechtsextremismus. Er ist Initiator des Antrags im Bundestag für ein AfD-Verbotsverfahren und er wird aufgrund der Angriffe und der Bedrohung von rechter Seite aus nicht nochmal für den Bundestag kandidieren. Marco Wanderwitz, ich möchte dir meinen großen Respekt aussprechen. Deine Arbeit und dein Einsatz gegen Rechtsextremismus ist nicht nur vorbildhaft für die CDU, sondern für uns alle. Diese Hopsgenommen-Tasse geht an dich, lieber Marco. Tausend Dank für deinen Einsatz für eine starke und wehrhafte Demokratie. Kommen wir zur Auswertung der letzten Frage der Woche. Ich habe euch gefragt, welche Rolle und Verantwortung kommt eurer Ansicht nach der Wissenschaft zu, wenn es um die Stärkung der Demokratie geht? Sollte sich die Wissenschaft eurer Ansicht nach aktiver in unsere Diskurse einbringen oder seid ihr der Ansicht, dass sich Wissenschaft neutral zu aktuellen Themen zu verhalten habe? Zugegeben, diese Frage war weder eine kleine noch eine einfache. Klar ist, die Wissenschaft ist frei und das ist zentral für eine Demokratie. Und dennoch gibt es auch in der Wissenschaft ja die Diskussion darüber, mit welcher Haltung die Wissenschaft auch kommunikativ auftreten sollte, weil sie natürlich auch eine elementare Stütze der Demokratie ist. Für mich erfreulicherweise gibt es immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre Erkenntnisse mit guter, niedrigschwelliger Wissenschaftskommunikation in sozialen Netzwerken verbreiten. Ich halte das für sehr wichtig. Hier einige Antworten, die zeigen, wie ihr das seht. Veloplan B schreibt: Wissenschaftliche Ergebnisse sollten in die Entscheidungsfindung und öffentliche Information eingebunden werden, um sachliche Grundlagen zu stellen. Die Argumente aus den Ecken der Erregten sind häufig genug faktisch lückenhaft bis faktenbefreit. Dem zu begegnen geht nur mit sauber aufgewerteten Daten und logischen Schlussfolgerungen. Nicole M. Limberg antwortet auf Instagram: Der Konsens der Wissenschaft ist von der Politik nicht zu trennen. Daher würde ich mir mehr Wissenschaft in Diskussionsrunden wünschen. Jeder politische Aspekt wird auch von der Wissenschaft untersucht. Katin Kali 7 sagt: Wissenschaft ist doch neutral. Sie sollten sich unbedingt mehr einbringen, beziehungsweise ihr als Politiker solltet sie zu Rate ziehen. Alle Wissenschaften, auch Kommunikationswissenschaften und unbedingt Soziologie bitte. Gute Miene 4256 antwortet auf YouTube: Die Wissenschaft bringt sich ja bereits ein. Viel wichtiger wäre es, dass PolitikerInnen auch auf die Wissenschaft hören. Ich nenne da zum Beispiel die Themen Klima, Klima und nochmals Klima, soziale Gerechtigkeit, Gewalt gegen Frauen, Verkehr, erneuerbare Energien und so weiter. Anne Bobbisch 3978 kommentiert: Schwere Frage. Prinzipiell sollte Wissenschaft neutral bleiben, sonst besteht die Gefahr, dass sie politisch manipuliert wird. Aber durch Aufklärung kann sie sich aktiv beteiligen. Und wie ich finde, besonders prägnant und treffend bringt es Armin Gewahl 7382 auf den Punkt. Zitat: Ganz einfach, die Wissenschaft sollte sich wissenschaftlich äußern, gerne ein bisschen moderner. Kommen wir zur aktuellen Frage der Woche. Wir haben heute über die Ankündigung von CDU-Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz gesprochen, der aufgrund der Bedrohungslage von Nazis nicht wieder für den Bundestag kandidieren will. Ich würde gerne von euch wissen, wie ihr die Sicherheits- und Bedrohungslage von zum Beispiel Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitikern bei euch vor Ort wahrnehmt. Gibt es bei euch ähnliche Fälle von Demokraten, die sich deshalb zurückziehen, oder werden sie im Gegenteil bei euch gesellschaftlich im besonderen Maße auch gegen rechts unterstützt? Schreibt eure Eindrücke in die Kommentare, äußert euch auch gerne anonym als DM, wenn ihr selber als politisch aktiver Mensch betroffen seid. Wir werten eure Antworten in der nächsten Folge aus. Das war's auch schon mit der 12. Folge von Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch gerne als Unterstützung eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens und auch hier auf YouTube. Folgt mir gerne auch auf Instagram und TikTok. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao.